Die Wurzeln dieser Gemeinde reichen ungefähr 150 Jahre zurück in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und waren dadurch bestimmt, dass es über viele Jahre Kinderarbeit gab. Wesentlich war eine Frau, eine einfache Näherin mit schwacher Gesundheit, die über Jahre junge Mädchen zu sich eingeladen hat. Sie hat ihnen Nähen beigebracht und sie hat vielen von ihnen Jesus lieb machen können. Und dann gab es in dieser Zeit noch eine zupackende, warmherzige Bäckersfrau. Die hatte ein offenes Ohr für die Nöte ihrer Kunden. Erst später kamen dann hier in Mülheim Bibel- und Gebetsstunden dazu. Und erst nach vielen Jahrzehnten, 1919, in politisch unsicheren Zeiten, wurde die Gemeinde gegründet, offiziell. Unser Predigttext heute stammt aus einem neutestamentlichen Brief und ist an eine Gemeinde gerichtet, die innerhalb von 3 Wochen entstanden ist. Der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter waren aus der Haft in Philippi entlassen worden und über Zwischenstationen kamen sie nach Thessalonik, damals die Provinzhauptstadt der römischen Provinz Mazedonien, ungefähr 200.000 Einwohner, also eine große Stadt. Und in Thessalonik gab es eine Synagoge. Und Paulus verkündigte in der Synagoge Jesus als den Messias. Und einige Juden kommen zum Glauben und eine größere Anzahl Griechen, die sich der Synagoge angeschlossen hatten, darunter auch einige Frauen aus höheren gesellschaftlichen Kreisen. Und das weckt den Neid der Juden, die nicht an Jesus glauben wollen, die das ablehnen, was Paulus verkündigt. Und sie zetteln einen Aufruhr an, und versuchen, ihn vor Gericht zu bringen. Doch die Christen schicken Paulus in derselben Nacht noch fort. Paulus und Silas fliehen nach Beröa. Dort gibt es eine Synagoge, sie gehen in die Synagoge. Paulus verkündigt Jesus als den Messias. Juden und Griechen kommen zum Glauben. Und das spricht sich herum bis nach Thessalonik. Und Gegner des Paulus kommen nach Beröa, zetteln einen Aufruhr an. Und die Christen schicken Paulus zu seiner Sicherheit fort und bringen ihn nach Athen. Nachlesen könnt ihr das in Apostelgeschichte 17. In Gedanken und in seinen Gebeten ist Paulus bei der jungen Gemeinde in Thessalonik und er würde sie gerne besuchen, aber das ist nicht möglich, denn er hat gehört, sie ist weiter unter Druck. Und deshalb schickt der Apostel seinen Mitarbeiter Timotheus. Der kommt nach einer Weile zurück. Paulus ist inzwischen von Athen nach Korinth weitergezogen und Timotheus bringt erfreuliche Nachrichten von der jungen Gemeinde mit, wie sie ihren Glauben leben und welche Fragen sie beschäftigen. Und das ist der Anlass für den ersten Brief des Apostels an die Gemeinde in Thessalonik. Viele Ausleger halten ihn für den ältesten uns überlieferten Paulusbrief, ungefähr 50 nach Christus in Korinth geschrieben. Ich lese uns den heutigen Predigttext aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 22. Wir bitten euch dringend, Brüder, weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem zurückzahlt, sondern strebt immer nach dem Guten untereinander und gegenüber allen Menschen. Freut euch jederzeit, betet beständig. Seid in allem dankbar, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Reden verachtet nicht und prüft alles. Das Gute behaltet. Von jeder Form des Bösen haltet euch fern. Wenn wir uns diesen Textabschnitt rein sprachlich anschauen, dann merken wir, da sind viele Imperative drin. Imperative, so hat man es uns in der Schule erklärt, das ist die Befehlsform. Der Apostel wendet sich also mit deutlichen Aufforderungen an die Gemeinde. Aber die müssen wir verstehen auf dem Hintergrund einer jungen Gemeinde, die von ihrer Umwelt nicht nur argwöhnisch beobachtet wird. Was glauben die denn jetzt da? Sondern die auch verfolgt wird. Und die Gemeindeglieder fragen sich, welchen Preis bin ich bereit für meinen Glauben zu bezahlen? Wann wird Jesus wiederkommen? Was ist mit denen, die inzwischen verstorben sind? Und haben die Recht, die sagen, der Gerichtstag, der Tag des Herrn ist schon da. Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Und in dem Abschnitt vorher geht der Apostel Paulus auf diese Fragen der Gemeinde ein. Wozu fordert er in unserem Abschnitt die Gemeinde auf? Als erstes weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Nun, wer ist darunter zu verstehen? Sind das Leute, die keine feste Frühstückszeit haben? Sind das Leute, die gerne umziehen, von einer Wohnung in die andere, einem Haus ins andere? Oder Leute, die häufig den Arbeitgeber wechseln? Von den deutschen Übersetzungen her könnte man meinen, das sind so arbeitsscheue Leute, die durch den Tag bummeln. Aber wenn wir die Timotheusbriefe, den ersten und den zweiten insgesamt anschauen, dann merken wir, hier sind die gemeint, die die Botschaft von der Wiederkunft Jesu ernst nehmen. Und die daraus den Schluss ziehen, es kann eigentlich nichts anderes Wichtiges mehr geben. Nur trotzdem haben die ab und an Hunger und müssen was essen. Und dann nehmen sie die Gastfreundschaft anderer in der Gemeinde in Anspruch. Gastfreundschaft in östlichen Kulturen ist etwas anders als Gastfreundschaft bei uns. Die ist sozusagen heilig, unantastbar. Mir fällt das immer auf, wenn ich das lese oder auch mal Berichte sehe von diesen Rucksack- oder Fahrradtouristen. Die loben immer die Gastfreundschaft der Menschen in den östlichen Kulturen und sind ganz begeistert, dass diese Menschen, die in unseren Augen sehr wenig haben, alles auf den Tisch bringen, was die Speisekammer hergibt. Und das ist für ein oder zwei Übernachtungen, ist das okay, finde ich. Aber für 3 oder 6 Monate, vielleicht nicht. Und der Apostel Paulus bittet die Gemeinde eindringlich, hängt diesen Leuten keinen Heiligenschein um, weil sie angeblich so christuszentriert leben, sondern weist sie zurecht. Und im zweiten Brief an die Gemeinde schreibt er das sehr deutlich, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das heißt, der soll die Gastfreundschaft nicht missbrauchen. Und Paulus verweist dann auch auf sein eigenes Beispiel. Als er in Thessalonik war, hat er selbst gearbeitet, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Nun, diese Ermahnung des Paulus, denke ich, wird uns jetzt nicht so umtreiben. Ich wüsste jetzt nicht, dass jemand sich hier auf diese Art und Weise durch die Gemeinde futtert. Und wir haben ja auch hier ein soziales System, sodass Menschen auch Zahlungen bekommen können. die nicht in der Lage sind zu arbeiten. Schauen wir, was der Apostel noch geschrieben hat. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen. Da sind nicht die gemeint, die von ihrem Charakter her so ein wenig vorsichtig und furchtsam sind, die sich wenig zutrauen, sondern vor dem Hintergrund einer Gemeinde, die verfolgt wird, wo die Menschen wegen ihrer Glaubensüberzeugungen bedrängt werden, da hat der Apostel wohl eher die im Blick, die im Vertrauen auf Jesus ins Schwanken gekommen sind, denen der Glaubensmut schwindet. Gut, jetzt könnten wir sagen, wir wissen aus dem Neuen Testament, der Ermutiger, der Tröster, das ist der Heilige Geist. Aber Paulus hat nicht geschrieben, was die unter euch angeht, die im Glauben mutlos und schwach sind, hoffen und beten wir, dass der Heilige Geist sie trösten wird. Wie können wir also ermutigen und helfen? Ist jemand von euch schon mal ermutigt worden? Und kann er uns vielleicht ein Stichwort sagen, wodurch das passiert ist? Ja, ich sehe, ihr seid alle ganz stark gewesen, ihr brauchtet keine Ermutigung. Aber wenn wir in die Heilige Schrift schauen, da gibt's einige Tipps. Zum Beispiel, dass Leute berichten, dass sie durch ein Bibelwort ermutigt worden sind. Das finden wir schon im Alten Testament, zum Beispiel bei dem Propheten Jeremia. Der hatte kein leichtes Leben, manchmal ging's richtig dreckig. Und er schreibt, deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest. Und auch Paulus weist an anderer Stelle im Brief an die Christen in Rom darauf hin, Luther hat das übersetzt mit dem Trost der Schrift. Da hat Paulus geschrieben, dies, also das Wort Gottes wurde aufgeschrieben, damit wir daraus lernen, es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, so dass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Und vielleicht hat mancher unter euch das auch schon erlebt. Eine andere Art, wie Gott ermutigt, ist zum Beispiel durch geistliche Lieder. Manche sind sehr musikalisch, die nutzen das vielleicht mehr. Aber dann nutzt Gott diese Texte, um uns in Erinnerung zu rufen, wie er ist, was er versprochen hat. Und manchmal können auch solche Danklieder, wie wir heute schon gehört haben, uns ermutigen, dass uns klar wird, ja, es gibt ja einen Grund, Danke zu sagen. Eine andere Möglichkeit ist, dass jemand mir erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Das ist schon ein paar Monate her. Da hat mir jemand, der auch mit Jesus unterwegs ist, erzählt, wie Gott ihn in der Firma bewahrt hat vor einem Unfall. Das war wirklich knapp. Und ich muss sagen, das hat mich ermutigt, einfach zu sehen, Gott hat auf ihn aufgepasst. Und wenn er auf ihn aufpasst, vielleicht macht er es auch bei mir. Das ist eine Quelle der Ermutigung, die Gemeinschaft mit anderen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Auch Paulus hat das selbst so erlebt. Er schreibt das mal an die Christen in Korinth. Ich freue mich über die Ankunft, und dann nennt er die Namen der Leute, die ihn da besucht haben. Sie haben meinen Geist erfrischt. Das hat ihn im Glauben aufgebaut. Was hat Paulus noch geschrieben? Habt Geduld mit allen. Geduldig sein, das, glaube ich, fällt nicht nur mir schwer. Und das fordert uns auch in der Gemeinde heraus, denn Wachstum braucht Zeit im natürlichen Leben und auch im geistlichen Leben. So wie es nichts hilft, wenn der Gärtner am Gras oder am Gemüse zieht, es wächst dadurch nicht schneller. So ist das auch im geistlichen Leben. Mir sind vor wenigen Tagen eher zufällig alte Notizen von mir in die Hand gefallen, aus meiner Studienzeit. Da hatte ich ein paar Stichpunkte gemacht. Wann ich so wem begegnet bin und wer mit mir geredet hat, so seelsorgerlich. Das waren meist ganz kurze Gespräche oder Gebete. Und irgendwie habe ich gemerkt, der Weg im Glauben ist in kleinen Schritten. Das geht nicht mit einem Schritt, sondern da fügt sich vieles aneinander. Geduld, zu der der Apostel die Gemeinde auffordert, ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Finden wir in Galater 5. Die Gemeinde in Thessalonich wird angefeindet und Paulus ist aber trotzdem wichtig, nicht nur an dieser Stelle, er schreibt das auch anderswo, ihnen mitzugeben, keiner soll Böses mit Bösem zurückzahlen. Das ist nichts Spezielles, was jetzt nur der Paulus den Gemeinden rät. Das finden wir auch bei Petrus, finden wir schon im Alten Testament in den Sprüchen. Und wir finden es auch bei Jesus. Segnet, die euch fluchen. Tut Gutes denen, die euch hassen. Kleine Anmerkung, es gibt ja manche Theologen, die meinen, Paulus wäre so das Gegenteil von Jesus. Ist immer gut selber nachlesen. Die sagen das Gleiche. Gott verhindert nicht, dass uns Böses widerfährt. Er packt uns nicht in Watte. Aber wir sollen es dem anderen, der anderen nicht heimzahlen. Denn er hat es auch nicht gemacht mit uns. Im Psalm heißt es, Herr, wenn du unsere Sünden anrechnen würdest, wer könnte da bestehen? Paulus sagt, strebt nach dem Guten untereinander. Da müssen wir natürlich genau lesen. Das heißt nicht, strebt nach dem, was für dich vorteilhaft ist, sondern nach dem, was dem Willen Gottes entspricht, auch dann, wenn dein Gegenüber nicht so gehandelt hat. Und das ist ja in der Gemeinde nicht anders als in der Familie. Je näher man sich ist, desto leichter kann man sich verletzen. Wo Distanz ist, da ist das ja nicht so schlimm. Vor ungefähr 2 Wochen wurde bei uns im Supermarkt eine Geiselnahme versucht, durchgeführt. Ich kam gerade, als das sozusagen durch war, stand etwas ratlos vor der Tür und ein junger Polizeibeamter hat mich ziemlich angeflaumt. Aber ich muss sagen, deswegen habe ich jetzt keine Zweifel an der Polizeiarbeit insgesamt. Und ich denke immer noch, dass die meisten ihren Job gut machen. Aber wenn jemand, der uns nahe steht, uns verletzt, das ist dann doch was anderes. Paulus schreibt, freut euch jederzeit. Wen meint er da? So die Strahlemänner, kennt ihr die? Diese Sonnenscheinmenschen? Ich habe einen Studienfreund, der muss gar nichts sagen. Wenn der sitzt, dann fühlt man sich schon gut. Das ist so ein Sonnenscheinmensch. Aber was ist, wenn wir jetzt nicht so Sonnenscheintypen sind? Ich musste bei dieser Aufforderung, freut euch jederzeit, an unseren Taufvers denken, den wir mitbekommen haben bei unserer Hochzeit. Der stammt aus dem Psalm 33 und da heißt es, an ihm soll unser Herz sich freuen, denn auf seinen heiligen Namen haben wir unser Vertrauen gesetzt. Unsere Lebensumstände sind nicht immer so gewesen, dass wir uns darüber gefreut hätten, unsere Erfahrungen waren nicht immer so, dass wir uns gefreut hätten und fröhlich gewesen wären. Aber über Jesus können wir uns freuen, weil er da ist, weil er zu seinen Zusagen steht, weil unser Leben in seinen Händen gut aufgehoben ist, weil wir durch ihn Kinder des Vaters im Himmel sein können. Und jetzt könntet ihr noch ganz viel ergänzen. Paulus hat an anderer Stelle geschrieben, freut euch in dem Herrn oder am Herrn. Und diese Freude, die ist wie ein Schutzmantel. Der Nehemia hat das schon aufgeschrieben im Alten Testament. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt es da. Eigentlich ist es wie eine feste Burg. Wir waren jetzt im Urlaub mit den Kindern im Freilichtmuseum in Haithabu. Da kann man auf diesem Schutzwall heute spazieren gehen. Und das ist beeindruckend. Sie haben zur damaligen Zeit, vor über 1000 Jahren, sich geschützt, indem sie um ihr Dorf, ihre Stadt, einen Wall aufgeschüttet haben. Und es ist wirklich so, wenn man oben steht, ist man ziemlich sicher, falls von unten jemand angreift. So ist die Freude ein Schutz für uns. Und sie ist Frucht des Heiligen Geistes. Paulus sagt, betet beständig. Das schreibt er nicht nur an die Christen in Thessalonich, das schreibt er an die in Rom, in Kolosse, in Laodicea. Also das ist ihm ganz wichtig für alle Gemeinden. Und auch darin folgt er Jesus. Der hat ja mal eine Geschichte erzählt und hat sie eingeleitet, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten. Und dann erzählt er in Lukas 18, bleibt im Gespräch mit Gott. Das ist dem Paulus wichtig. Ich musste spontan denken an die Reingedanken, ich glaube in der vorletzten Nummer des Gemeindebriefs, wo Wolfgang Eimann schreibt, dass er auf seinem Spaziergang einfach mal eine Pause gemacht hat, sich in die Kirche gesetzt hat. Dieses beständig im Gebet bedeutet ja nicht, dass wir jetzt gar nichts anderes mehr tun, das wisst ihr, das macht er ja auch nicht. Aber es gibt Gewohnheiten oder Routinen, die uns helfen. Und natürlich eine Grundhaltung, dass ich einfach weiß, es gibt nichts, kein Thema, kein Anliegen, was ich nicht mit Gott besprechen kann. Wurde so erinnert, Anfang des Monats waren wir einige Tage mit Freunden unterwegs und wir haben gebetet, als wir die Reise geplant haben. Wir haben während der Reise gebetet und wir waren auch nicht überrascht, wenn uns viel Gutes passiert ist. Und da kommen wir zum nächsten, was Paulus sagt, seid in allem dankbar, weil Gott uns beschenkt. Seid in allem dankbar, das heißt natürlich auch ganz gleich, in welcher Situation du bist. Gott will, dass wir ihm danken. Ist er sadistisch? Im Juli hatten wir die Flutkatastrophe. Und ich las eine Notiz, dass eine Gemeinde im Ahrtal das Ehepaar, das nach dem Gemeindehaus geschaut hat, das sich darum gekümmert hat, vermisst seitdem. Seid in allem dankbar? Ich dachte an unsere Pflegetochter, sie hatten Wasser im Keller in den Tagen. Und als sie am vergangenen Wochenende da war, hat sie uns erzählt, wie die Kosten steigen. Erst hatten sie gedacht, vierstellig, jetzt sind sie fünfstellig, Tendenz weiter nach oben. Obwohl nur eins von 3 Stockwerken betroffen war. Seid in allem dankbar? Gott braucht unsere Gebete nicht. Aber ich denke, wir brauchen sie, damit wir ihn nicht aus dem Blick verlieren, gerade in diesen schwierigen Situationen. Die Altvorderen im Glauben hatten da einen ganz einfachen Reim. Loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Ich denke, da ist was dran. Paulus mahnt die Thessalonicher, den Geist nicht zu dämpfen. Da müssen wir uns erinnern, das ist eine ganz junge Gemeinde, gerade erst ein paar Monate alt. Und prophetische Rede sollen sie nicht verachten. Aber entscheidend ist, prüft alles und das Gute behaltet. Wie sollen sie das denn machen? Prüfen. Der Apostel traut es ihnen offensichtlich zu, dass die Gemeinde unterscheiden kann, was im Heiligen Geist geredet ist. Denn der stellt Jesus in den Mittelpunkt. Und er widerspricht nicht dem biblischen Wort. Das Gute ist nicht das, was wir dafür halten, was wir für günstig halten für uns, wo wir denken, dass wir am meisten davon profitieren oder was gerade angesagt ist. Das Gute ist das, was Gott will. Und das sollen wir nicht nur annehmen, sagt Paulus, sondern daran festhalten. Ich wurde erinnert an einen jungen Mann, der eine Banklehre machte. Und dann kam er für eine Weile in die Abteilung für Falschgeld. Und er war ziemlich unsicher, wie finde ich unter den Tausenden von Scheinen die heraus, die gefälscht sind. Und da fragte er einen älteren Kollegen, der einen guten Ruf hatte, dass er das sehr schnell und sicher herausfinden würde. Er sagte, was kann ich machen? Und den Rat, den habe ich mir gemerkt. Der sagte, beschäftige dich so viel wie möglich mit den echten Scheinen. Der Theologe Guido Baltes nennt das die Paulusbrille. Das Gute findet sich in der Schrift, in der Bibel. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto besser können wir unterscheiden. Was ist etwas, was uns wegführt von Jesus und was ist im Willen Gottes? Und da können wir ganz entspannt sein, weil der Petrus uns das nochmal extra hat aufschreiben lassen, dass die Worte der Schrift keine Sache eigener Auslegung sind, sondern von Gott gegeben. Von jeder Form des Bösen haltet euch fern, ist das Letzte, was Paulus hier in diesem Abschnitt an die Gemeinde hat schreiben lassen. Das Gute sollen wir festhalten, das Böse sollen wir meiden, maximalen Abstand halten. Und zwar von jeder Form des Bösen, also ganz gleich, wie es sich präsentiert. Denn das Ungöttliche oder Widergöttliche gibt sich nicht einfach als solches zu erkennen. Genauso wie der eben erwähnte Banklehrling lernen musste, Falschgeld von richtigem zu unterscheiden, indem er sich viel mit den echten Geldscheinen beschäftigt, so sind auch wir herausgefordert, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Damit wir das, was gut und fromm klingt, unterscheiden können von dem, was gut ist in den Augen Gottes. Unsere Gemeinde besteht länger als die Gemeinde in Thessalonich damals, als der Paulus seinen Brief an sie schreibt. Wir werden auch äußerlich nicht so angefeindet wie die damals. Und trotzdem finde ich, ist das ziemlich herausfordernd, was der Paulus ihnen mitgeteilt hat. Für mich zumindest bin ich geduldig, fröhlich, betend unterwegs, dankbar, wachsam.